So, liebe Gemeinde, wir beginnen heute die Predigt mal mit einer kleinen Aufgabe für Sie. Atmen Sie mal. Ja, sehr gut, genau so. Gut gemacht, Sie hören also auf mich. Das ist ja schon mal sehr gut, wenn man so eine gehorsame Gemeinde hat. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, vermute ich mal, Sie hätten auch geatmet, wenn ich es Ihnen jetzt nicht als Aufgabe von hier gesagt hätte. Hoffentlich. Weil Atmen ist was, das macht jeder von uns, und zwar ständig. Keiner von uns kann leben, ohne zu atmen. Selbst wenn Sie schlafen, atmen Sie. Oder selbst wenn Sie schon mal eine Operation gehabt haben mit Vollnarkose und so, dann haben Sie geatmet. Vielleicht künstlich unterstützt, aber Sie haben geatmet, weil es ohne Atmen gar nicht geht. Oder so ein kleines Baby wie der Felix oder wir alle haben selbst, als wir noch im Bauch unserer Mutter waren, schon geatmet. Zwar noch nicht selber mit unseren Lungen, aber auch da braucht man schon Atem. Das macht dann die Mutter für einen stellvertretend mit und über die Nabelschnur wird man da schön mit versorgt. Und wenn man dann keine Nabelschnur mehr hat, also seit Sie jetzt ohne Nabelschnur leben, müssen Sie atmen. Und Sie tun das auch, Ihr Leben lang schon. Sie sind quasi schon Profis oder eingeübt in Sachen Atmen. Das gehört dazu zum Leben, der Atem. Der Atem ist was ganz Grundlegendes. Vielleicht waren Sie auch schon mal dabei, als jemand seine letzten Atemzüge gemacht hat, bevor er gestorben ist. Da merkt man auch, wie das Atmen besonders ist. Atmen ist nämlich das, was man bis zuletzt macht. Selbst wenn man schon nicht mehr miteinander redet, selbst wenn man nicht mehr isst und nicht mehr trinkt, atmet man noch. Und bei manchen kommen dann die Atemzüge in immer größeren Abständen. Und manchmal merkt man auch, wie es anstrengend wird, dieses Atmen am Ende. Und schließlich nach dem letzten Atemzug, das ist das Letzte, was man macht, endet das Leben hier in dieser Welt. Leben geht nicht ohne Atmen. Von Anfang bis zum Ende gehört das mit dazu. Deshalb machen wir es vielleicht jetzt mal nochmal ganz bewusst. Atmen Sie mal einen Moment lang ganz bewusst. Vielleicht, man kann sich auch die Ohren zuhalten, dann kann man sich nämlich sogar selber atmen hören. Wenn es Ihnen hilft, machen Sie es mal. Dann 2, 3 Atemzüge einfach mal ganz bewusst wahrnehmen. Das, was Sie hier tun, machen Sie 16 Mal in der Minute mindestens. Also hängt ein bisschen davon ab, was man gerade tut. Wenn man joggt, atmet man natürlich mehr. Aber ich würde mal sagen, so die übliche Predigtatmung liegt bei 16 Atemzügen in der Minute ungefähr. Brauchen Sie jetzt auch nicht nachzählen während der Predigt, das glauben Sie mir einfach. Es sind so ungefähr 23.000 Atemzüge, die man so am Tag macht. So wie Sie es jetzt gerade gehört haben. Wer hat Ihnen das eigentlich beigebracht, wie man das macht? Wer hat Ihnen erklärt, wie man atmet? Haben Sie einen Lehrer gehabt, der Ihnen gesagt hat, so und so muss man machen, wenn man atmen will? So ein bisschen wie in der Schule, eine 1 bis 2 in Atmen, wo man sich dann dran freuen kann. Oder haben Sie ein Vorbild gehabt, wo Sie gesagt haben, oh, so wie der atmet, so will ich auch mal atmen. Das probiere ich auch. Oder haben Sie einfach nachgemacht, was Papa und Mama Ihnen vorgemacht haben? Aber wenn man nur deshalb atmet, dann wird es irgendwann in der Pubertät schwierig, wenn man das, was Mama und Papa vormachen, nicht mehr so cool findet. Nee, das alles ist natürlich nett. Sie haben niemand gebraucht, der Ihnen gezeigt hat, wie man atmet. Sie haben keinen Lehrer gebraucht. Sie haben es von ganz von allein gelernt. Schon ganz am Anfang, als Sie noch gar nicht was lernen konnten, haben Sie gelernt, haben Sie gewusst, wie man atmet. Das war schon da. Das gehört zum Leben dazu von ganz vom Anfang an. Seit Sie leben, atmen Sie. Und solange Sie noch leben werden, werden Sie auch weiter atmen. Jeder einzelne Atemzug ist sowas wie die Erinnerung daran, dass uns das Leben geschenkt worden ist, weil das können wir nämlich auch nicht selber lernen. Für Ihr Leben haben Sie auch nichts gemacht und da konnten Sie auch gar nichts dafür tun, dass Sie leben. Das haben Sie einfach so empfangen. Und so ist beim Atmen auch. Im Grunde können Sie sich jedes Mal, wenn Sie sich atmen hören, selber daran erinnern, dass Ihnen das Leben geschenkt worden ist. Jeder Atemzug kann zur Erinnerung werden. Vielleicht ist es deshalb manchmal ganz gut, wenn man sich so bewusst auch mal seinen Atem anhört. Und darum geht es nämlich heute auch um diesen Atem, den Lebensatem, der geschenkte Lebensatem. Das 6. Wort vom Kreuz, das schauen wir heute an. Und weil ich der Meinung bin, dass man es besser versteht, wenn man es von hinten nach vorne liest, gehen wir es auch von hinten nach vorne ein bisschen durch. Es ist im Lukas-Evangelium der letzte Satz, den Jesus dort sagt. Im Johannes-Evangelium ist es nochmal anders, da sagt er noch was anderes, das machen wir nächste Woche, am Freitag. Aber im Lukas-Evangelium ist es das Letzte, was Jesus sagt. Lukas 23, Vers 46. Der beginnt so: Jesus rief mit lauter Stimme. Und das allein ist schon spannend, weil nämlich zu dem Zeitpunkt Jesus schon 6 Stunden am Kreuz hängt. Und am Kreuz ist es so, dass irgendwann, wenn man lang so da hängt in dieser Haltung, dass irgendwann die Lunge kann nicht mehr Atem holen. Letztlich ist der Tod am Kreuz ein Erstickungstod, weil sich irgendwann die Lunge mit Wasser füllt und dann kann man keinen Atem mehr holen. Das ist eigentlich das, woran man stirbt am Kreuz. Jesus ist jetzt also 6 Stunden schon am Kreuz und dann ruft er noch einmal mit lauter Stimme. Das heißt, Lukas hat offenbar das dahin geschrieben, dass man weiß, er hat noch einmal Atem geholt, noch einen letzten Atemzug gemacht, dass er das auch mit lauter Stimme sagen kann. Und dann sagt er: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Meinen Geist heißt es da am Ende. Auf Griechisch heißt dieses Wort Pneuma, das haben Sie bestimmt schon mal gehört, selbst wenn man nicht Griechisch kann wie die Alicia. Pneuma hat man auf jeden Fall schon mal gehört, dass das was mit Geist, das Wort für Geist ist, und es ist das gleiche Wort für Atem und für Luft. Ein und dasselbe Wort. Im Hebräischen übrigens ist es genauso, dass es da auch verbunden ist. Geist und Atem ist ein und dasselbe Wort. Das gehört nämlich ganz eng zusammen. Der Lebensgeist, den wir haben, ist der Atem, den wir in uns tragen. Wenn wir in der Bibel zurückblättern, dann schafft Gott Leben. Gott gibt den Lebensgeist an die Menschen und an alles, was lebt, weiter, indem er es anhaucht. Indem er seinen Atem weitergibt. So kommt der Lebensgeist in die Schöpfung. Alles, was atmet, ist deshalb ein Zeichen für das Geschenk des Lebens, das Gott geschaffen hat. Und davon redet Jesus hier, von seinem Geist. Pneuma steht da. Und es ist ganz interessant, wenn man liest, wie Lukas dann weiterschreibt. Wenn man das bei uns in unserer Luther-Übersetzung liest, dann steht da nämlich weiter: Und als er das gesagt hatte, verschied er. Das ist ein bisschen in meinen Augen nicht so gut übersetzt, weil, wenn man da mal guckt, im Griechischen kommt da das Wort, das ich Ihnen da hingeschrieben habe, ex epneusen, und vielleicht merken Sie daran schon, dass da dieses Pneu von diesem Geist wieder drin vorkommt. Also der Geist, das Leben, der Atem taucht da direkt danach nochmal auf. Wörtlich müsste man eigentlich übersetzen: Als er dies gesagt hatte, atmete er aus. Das ist das, was Jesus tut. Manche Bibeln schreiben das dann auch als Erklärung mit unten hin, dass man das weiß, aber sie haben es halt nicht im Bibeltext. Ist ganz interessant, wenn man mal ein bisschen guckt, die englischen Bibelübersetzungen, die versuchen das aufzunehmen, dass dann nochmal dieses Pneuma, Atem, Geist vorkommt, und machen dann verschiedene Übersetzungsvorschläge. Ich habe mal ein paar angeguckt, nämlich zum Beispiel, die eine schreibt: And having said this, he breathed his last. Als er das gesagt hatte, atmete er zum letzten Mal. Oder eine andere englische Übersetzung: After he said this, he took his last breath. Als er das gesagt hatte, nahm er einen letzten Atemzug. Und jetzt wird's interessant, eine dritte englische Übersetzung, die hat es auch aufgenommen, aber eben nicht als Atem, sondern den Geist. Having said this, he gave up the ghost. Er gab den Geist auf. So hieß es bei uns ja früher auch mal. Die versuchen das aufzunehmen, was in diesem Pneuma drin steckt. Also entweder Geist oder Atem, das kommt dann nochmal vor. Ich finde, bei uns ist es ein bisschen verloren gegangen, wenn man da nur hinschreibt, nachdem er das gesagt hatte, starb er. Da fehlt es. Aber es gibt eine deutsche Übersetzung, die katholische Bibelübersetzung, die Einheitsübersetzung, die schreibt nämlich: Mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. Das ist vielleicht besonders toll, weil da sind nämlich beide Dinge drin. Das Hauchen von dem Atem und der Geist ist mit drin. Finde ich ganz besonders clever, wie die das gemacht haben, wie die das aufgenommen haben. Jesus haucht den Geist aus, direkt nachdem er von diesem Geist gesprochen hat. Nachdem er gesagt hat, dass er seinen Geist Gott übergibt: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es hat eben beides ganz eng miteinander zu tun. Es ist der Lebensgeist, es ist der letzte Atemzug, der hier ausgehaucht wird von Jesus. Alles, was in diesem Atem drinsteckt, an Leben, das ganze irdische Leben, das auch Jesus geschenkt worden ist, die Selbstständigkeit, die Menschlichkeit, alles das gibt Jesus mit seinem letzten Ausatmen ab. Das macht er ganz bewusst. Jesus sagt dir auch: Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Da steckt was drin von dem, dass er es ganz bewusst und selbstständig macht. Jesus stockt nicht irgendwann der Atem nach 6 Stunden am Kreuz. Jesus geht nicht irgendwann die Luft aus. Und ihm wird auch nicht der Atem geraubt, sondern er befiehlt ihn, den Geist, in Gottes Hände. Das Leben wird Jesus nicht genommen, sondern er gibt's in Gottes Hand selber. Das ist ganz interessant. Ganz bewusst den Lebensatem aushauchen. Ich habe mir mal überlegt, ob man das wirklich kann. Also das kann auf jeden Fall derjenige nicht, der an seinem Leben hängt. Der würde eher immer noch mal nach Luft schnappen und würde noch mal versuchen, weiter zu atmen. Weil das den Atem aufhören, das widerspricht unserem Drang nach Leben, der in uns drin ist und der ja auch glücklicherweise in uns drin ist. Höchstens nach einem langen, erfüllten Leben, wenn man darauf wartet, wann man endlich gehen darf, die Ewigkeit, dann kann ich mir vorstellen, dass man das ganz aktiv und auch bewusst tut, den letzten Atemzug auszuatmen. Jesus tut es auch am Kreuz. Er hängt sich nicht an dieses irdische Leben, weil er weiß, dass wir auf ein ewiges Leben hin geschaffen sind. Deshalb befiehlt er seinen Geist Gott an. Oder wörtlich steht hier, jetzt mache ich es wieder so, wörtliche Sachen, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. So steht es eigentlich da. Jesus übergibt Gott sein Leben. Es ist weniger ein Befehl, es ist mehr eine Übergabe. Keiner nimmt ihm das weg. Auch nicht er selbst nimmt sich das Leben. Er übergibt es. Das ist ein kleiner Unterschied. Wenn Jesus sagt, dass er seinen Geist übergibt, dann ist es nicht so, wie wenn jemand sein Leben aufgibt. Als wenn jemand sein Leben beendet. Da sagt man auch, der hat seinem Leben ein Ende gesetzt. Das klingt auch nach was Bewusstem, was man ganz aktiv macht. Das klingt so, als dass jemand hier ganz aktiv bestimmt hat, wann sein Leben endet, zu welchem Zeitpunkt. Aber darum geht es Jesus gar nicht. Ihm geht es nicht darum zu sagen, dass jetzt alles vorbei sein soll. Selbstbestimmung im Sterben heißt nicht, dass man den Zeitpunkt festlegt, wann es dann letztlich vorbei ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, ärgert mich das manchmal in diesen Diskussionen, wenn es darum geht, wie man würdevoll stirbt. Weil da wird manchmal so getan, als wäre würdevolles Sterben, wenn man selber festlegen kann, wann man stirbt. Natürlich verstehe ich, dass manche Menschen viel Schweres tragen müssen und viel Leid haben und dass sie das gern beendet haben. Aber es ist kein Akt der Selbstbestimmung, wenn man diese letzte Entscheidung nochmal selbstständig trifft und sagt, so und jetzt mache ich meinem Leben ein Ende. So ist selbstbestimmtes Sterben nicht und auch kein würdevolles Sterben, auch wenn es manchmal so verkauft wird. Deshalb ärgert mich das. Sondern meiner Meinung nach ist Selbstbestimmung im Sterben eben nicht, dass man den Zeitpunkt selber festlegt, sondern eine ganz andere Art von Selbstbestimmung gibt es da. Nämlich die Selbstbestimmung im Sterben ist für mich, dass man Gott sein Leben ganz übergibt. Das ist im Grunde das, was Jesus hier macht. Der beendet nicht sein Leben mit dem letzten Atemzug, weil er sagt, jetzt ist genug, sondern er übergibt sein Leben, seinen Lebensgeist in Gottes Hand. Er übergibt sein irdisches Leben ganz Gott. Das ist eine Hingabe an Gott. Das genau ist würdevoll. Das genau ist das, was von uns an Selbstbestimmung gefordert werden kann. Das ist genau diese wichtige Entscheidung, die jeder treffen kann und jeder treffen sollte. Und nicht erst ganz am Schluss. Aber das ist manchmal gar nicht so leicht, diese Entscheidung zu treffen. Ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, wo es auch darum geht, ganz bewusst einen letzten Atemzug zu machen oder diese Entscheidung zu treffen. Das ist eine Geschichte, die ist im Jahr 2001 passiert. Und zwar ist sie einem kanadischen Astronauten passiert. Der heißt Chris Hadfield. Der war schon zum zweiten Mal auf der Raumstation ISS im Weltall und war da zuständig für die Außenarbeiten, für Reparaturen an der Außenseite. Und so war er eben an diesem Tag auch außerhalb von der Raumstation tätig. Und was dann passiert, das lasse ich Ihnen am besten selber erzählen. Dann können Sie es mal nachempfinden.
Wer mehr übers Atmen wissen will, sollte diesen Mann fragen.
Mein erster Außeneinsatz. Da habe ich mich außen am Raumschiff festgehalten. Nichts war zu hören, nur mein eigener Atem. Eine Hand hält die Verbindung zu meiner ganzen Geschichte. Dann rief mich Houston zurück zur Arbeit. Ich griff wieder ans Geländer und arbeitete weiter. Plötzlich war da ein brennender Schmerz im linken Auge. als ob mir jemand hineingestochen hätte. Mein Auge klappte zu und begann zu tränen. Aber ohne Schwerkraft fallen Tränen nicht nach unten. Die Träne wurde immer größer. So groß, dass sie wie ein kleiner See wurde, der über meinen Nasenrücken floss, in mein anderes Auge. Also rief ich Houston. Houston, ich habe ein Problem. Ich kann nicht sehen. Ich bin blind. Was hat er gesagt? Er ist blind? Houston prüfte alle Symptome und meinte, vielleicht ist das der Worst Case. Eine Verunreinigung im Anzug. Du musst sie hinausspülen. Ich griff nach oben, drehte das Ventil, öffnete es und plötzlich hörte ich. Mein Vorrat an Sauerstoff zischte hinaus ins leere Vakuum des Alls. Ich war mir nicht sicher, wie das ausgehen würde. Aber als der Sauerstoff durch mein Ventil zischte, begannen die Tränen, die aus meinen Augen liefen, langsam zu verschwinden. Ich konnte allmählich wieder sehen. Ich schloss das Ventil wieder und verhinderte, dass mein kostbarer Sauerstoff weiter ins All gesogen wurde.
Genau, das ist die Geschichte von Chris Hadfield und ich habe gedacht, als ich die gesehen habe, das ist ja schon ein ziemlich krasser Moment, wenn man gesagt kriegt, lass deinen Sauerstoffvorrat ab ins All. Lass diesen Atem, den du da noch hast in deinem Anzug, lass ihn raus, um wieder sehen zu können. Für mich ist diese Geschichte auch ein bisschen so ein Bild für das, was Jesus tut, wenn er seinen Geist, seinen Lebensatem Gott übergibt. Jesus haucht den Atem, den Lebensgeist aus und durch sein Ausatmen verschwinden die Tränen. Alle Tränen, auch unsere Tränen mit, sodass wir wieder sehen können. Finde ich ganz arg eindrücklich, dass es das braucht. Und deshalb ist es eben gut, Gott sein Leben in die Hand zu legen. Wenn Jesus seinen Lebensgeist in Gottes Hand befiehlt, dann übergibt er damit alles, was zu diesem irdischen Leben gehört, Gott. Eben auch die Tränen und den Schmerz und das Leiden und was dazu gehört. Alles das muss keiner selber tragen. Alles das kann man sich selber auch nicht irgendwie unbedingt entfernen, so wie es der Chris Hadfield sich auch nicht selber aus den Augen entfernen konnte. Er konnte nicht reinfassen und in den Augen reiben. Er konnte sich nur entfernen lassen, indem er den Atem rausblasen ließ. Man darf die Tränen und alles, was in unserem Leben auch an Schwerem kommt, in Gottes Hände geben. Und das darf man heute vielleicht mal ganz bewusst sagen. Ich gebe mein Leben, meinen Lebensgeist in deine Hand, da lege ich es hin. Ich glaube, wir tun uns manchmal damit schwer, etwas aus den Händen zu geben. Das vielleicht auch, das zu sagen, ich gebe mein Leben in Gottes Hand, das ist gar nicht so einfach, weil wir vielleicht denken, wir verlieren dann die Kontrolle über unser Leben. Also wenn man was aus der Hand gibt, dann sagen wir ja oft, dann hat man es selber nicht mehr in der Hand, dann verliert man die Kontrolle, man verliert Befugnisse, man verliert Einfluss. Zum Beispiel, wenn jemand seinen Betrieb in die Hände seines Nachfolgers übergibt, dann verliert er natürlich was. Oder mir Eltern bringen ihren Kindern bei, man muss das Leben selber in die Hand nehmen irgendwann, gell? Weil das, was man selber in der Hand hat, das hat man im Griff, das kann man gestalten. Selbstständigkeit ist das. Das ist doch heute so ein wichtiger Wert für uns, dass man bis zum Schluss noch selbstständig ist und es selber in der Hand hat. Und ich glaube, viele gehen so mit Gott um, dass sie denken, man würde was verlieren, wenn man sich in Gottes Hand gibt. Vielleicht sich selber verlieren. Wir haben das bei der Taufe vorhin ja gemacht. Ihr Eltern, ihr habt gesagt, wir geben Felix in Gottes Hand, aber deshalb gebt ihr ihn nicht her. Deshalb verliert man ihn ja nicht, sondern man gewinnt was dabei. Vielleicht muss man sich das selber mal ab und zu fragen, wer hat eigentlich mein Leben in der Hand? Bin ich selber der, der mein Leben in der Hand hat? Und brauche ich das vielleicht, dass ich mein Leben selber in der Hand habe? Klammere ich vielleicht mich sogar an die Dinge meines Lebens? Ich meine, Gott hat mir was in die Hände gegeben, gell? Er hat mir Gaben gegeben und Fähigkeiten, er hat mir auch Aufgaben gegeben. Manchen von uns hat er andere Menschen an die Hand gegeben und mit allem dem darf man auch was tun. Das nimmt uns Gott nicht aus der Hand, wenn wir es ihm übergeben. Er lässt uns das. Und trotzdem hat es was Befreiendes, wenn ich sagen kann, wie Jesus, ich befehle mein Leben in Gottes Hände, weil es eben kein Kontrollverlust ist, wenn wir das sagen. Gott will uns nicht etwas aus der Hand reißen. Er will uns auch nicht unterdrücken in seinen Händen. Er will uns nicht fernsteuern oder wie mit Marionetten tanzen lassen. Wenn wir unser Leben in seine Hand geben, dann lässt er uns Freiheit. Gottes Hand ist nicht irgendwie eine, die so greift nach uns. Gottes Hand ist eine, die nach oben offen ist. Und wenn wir unser Leben in Gottes Hand legen, dann verlieren wir nicht unsere Freiheit und nicht unsere Selbstständigkeit und auch nicht unsere Kontrolle. Dann muss ich mich vielmehr nicht selber an mein Leben klammern. Dann werde ich nicht zu einem, der krampfhaft sein Leben in den Händen haben will. Dann muss ich auch nicht verzweifeln, wenn mir mein Leben mal aus den Händen gleitet. Das kann ja durchaus auch mal passieren, dass man das Leben verliert, so ein bisschen aus den Händen gleiten spürt, wenn ich schwach bin. Das ist alles sicherer, wenn ich weiß, mein Leben liegt in Gottes Hand. In deine Hände, sagt Jesus, bevor er ausatmet, lege ich meinen Lebensgeist. Das hat er am Abend zuvor im Garten Gethsemane noch ein bisschen anders gesagt. Gell? Da hat er zu den Jüngern gesagt, der Menschensohn ist in die Hände der Sünder ausgeliefert. Da war er in den Händen von Menschen. Und Hände von Menschen waren es, die ihn gefesselt haben und gepackt haben und ans Kreuz geschlagen haben. Aber selbst da hat er dann schon gesagt, dass sein Schicksal nicht in den Händen von diesen Menschen liegt. Zum Pilatus hat er gesagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie nicht von oben her, von Gott her, dir gegeben wäre. Wenn Jesus sein Leben in Gottes Hand übergibt, dann verliert er es nicht. Dann überlässt er sich nicht seinem Schicksal, sondern ganz bewusst gibt er alles das, was sein Leben ausmacht, in Gottes Hand, an seinem Vater im Himmel. Damit sind wir fast am Schluss von diesem Kreuzeswort, wo er nämlich sagt, Vater, es sind nicht irgendwelche Hände, in die Jesus sein Leben übergibt. Es sind eben nicht menschliche Hände, in die er sein Leben zuspricht, sondern es sind die Hände eines Vaters. Hier sagt er es nochmal ganz deutlich, so wie beim ersten Kreuzeswort auch schon. Vater, sagt er da. Ein Vater, der sein Kind in den Händen hält oder auf den Händen hält, so wie auf dem Bild als Baby auf dem Arm oder vielleicht, wenn es größer ist, dann an der Hand hält oder in den Armen hält. Ein Vater gibt, wenn er ein guter Vater ist, durch seine Hand Schutz und Geborgenheit und Wärme. Er lässt sein Kind spüren, dass er da ist, dass er es liebt. Ein Vater, der wird sein Kind nicht in die Hand nehmen und es einschnüren oder irgendwie ja, verquetschen oder erdrücken. Er wird sein Kind auch nicht in den Schwitzkasten nehmen, sondern er wird es sicher umfassen, dass das Kind spürt, ja, mein Leben ist geborgen in der Hand des Vaters. Es ist die väterliche Hand, in die wir unser Leben legen dürfen und in die Jesus sein Leben legt. Der himmlische Vater, der ist das Ziel von allem Leben. Der ist der alles hält in seiner Hand. Und sogar Jesus hat es so gemacht, dass er sein irdisches Leben dem himmlischen Vater anbefohlen hat. Er hat es nicht nur hergegeben, sein Leben. Manchmal sagen wir das ja so, Jesus hat am Kreuz sein Leben gegeben. Das stimmt in gewisser Weise nicht. Er hat sein Leben übergeben in die Hand Gottes. Und jetzt wünsche ich uns, dass wir das auch können. Dass wir das Befreiende da drin erkennen, das für uns da drin liegt, wenn wir unser Leben, jeden Atemzug und alles, was damit zu tun hat, alles, was daran hängt, in die Hand, in die Geborgenheit Gottes, unseres Vaters, übergeben. Dann kann ich nämlich alles, was mein Denken beschäftigt, in die Hand des Vaters legen. Meine ganze Geschichte, das, was mir Sorgen macht, das kann ich in die Hände des Vaters legen. Meine Freuden und meine Tränen kann ich in die Hände des Vaters legen. Meine Worte, die ich gesprochen habe, die ermutigenden, aber auch die harten und unfairenden und verletzenden, kann ich in die Hand des himmlischen Vaters legen. Meine Hoffnungen, die ich für mich hatte oder für andere, die sich erfüllt haben oder die sich nicht erfüllt haben, die kann ich in die Hand des Vaters legen. All mein Tun und auch das, was ich verpasst habe zu tun, kann ich in die Hand des Vaters legen und ich weiß es dort gut aufgehoben. Deshalb ist es so wertvoll, sein Leben Gott zu geben. In Gottes väterlichen Händen, da ist es gut aufgehoben. Und deshalb lasst uns auf Jesus sehen und auf ihn hören und auf dieses Wort vom Kreuz und unser Leben in seine Hände übergeben. Amen.